Geistlich wachsen von Simon J. Robinson. Kapitel 8: Den Schutt beseitigen. Statt durch den schrillen Klang meines Weckers wachte ich durch Vogelgezwitscher und Sonnenstrahlen auf, die durch die Vorhänge hereinfielen. Ich hatte mir einen Tag Urlaub genommen und das Wetter war hervorragend. Während ich mein Frühstück genoss, beschäftigte ich mich in Gedanken damit, wie ich meinen Garten in Ordnung bringen könnte. Ich überlegte mir, am äußersten Ende anzufangen und bis zum Mittag die Mitte erreicht zu haben und dann bis zum Abend fertig zu sein. Ich durchschritt den Garten, betrachtete den ersten Teil meines Vorhabens und entschied, dieses Stück umzugraben. Ich nahm die Mistgabel zur Hand und mit viel Schwung stieß ich in die Erde in der Erwartung, das Geräusch von loser Erde zu hören. Stattdessen vernahm ich einen dumpfen Klang. Also musste gerade an dieser Stelle ein Stein vergraben sein, so dass ich es ein Stück weiter nochmals versuchte. Aber es geschah dasselbe. Ich versuchte es wieder und wieder an verschiedenen Stellen des Gartens, aber das Ergebnis war überall dasselbe. Jemand hatte dort einen Schutthaufen vergraben. Um dort Blumen oder Gemüse anpflanzen zu können, müsste der gesamte Schutt erst abgefahren werden. Wenn wir als Christen wachsen wollen, müssen wir zuerst den Schutt in unserem Leben entfernen, der unter der Oberfläche verborgen ist. Das mag erst einmal abschreckend klingen, aber die Bibel gibt uns einige sehr praktische Hilfestellungen im Kolosserbrief, auf die wir uns in diesem Kapitel konzentrieren wollen. Unter der Oberfläche. Über die religiösen Führer seiner Zeit hatte Jesus nicht viel Gutes zu sagen. Er beschrieb sie als Heuchler und verglich sie mit Geschirr, das zwar von außen sauber aussieht, aber innen völlig verschmutzt ist. Sorgt zuerst dafür, dass der Inhalt des Bechers rein ist, dann wird auch das Äußere rein sein, forderte er sie heraus. Es ist für uns natürlich einfach, diese Männer zu verurteilen, aber wir müssen darauf achten, dass dasselbe nicht über uns gesagt werden kann. Aus diesem Grunde werden wir dazu aufgefordert, der verborgenen Sünde in unserem Leben den Kampf anzusagen. Das wird in den folgenden Versen dargelegt. Da ihr nun also zusammen mit Christus auferweckt worden seid, sollt ihr euch ganz auf die himmlische Welt ausrichten, in der Christus auf dem Ehrenplatz an Gottes rechter Seite sitzt. Richtet eure Gedanken auf das, was im Himmel ist, nicht auf das, was zur irdischen Welt gehört. Denn ihr seid dieser Welt gegenüber gestorben, und euer neues Leben ist ein Leben mit Christus in der Gegenwart Gottes. Jetzt ist dieses Leben den Blicken der Menschen verborgen. Doch wenn Christus, euer Leben, in seiner Herrlichkeit erscheint, wird sichtbar werden, dass ihr an seiner Herrlichkeit teilhabt. Tötet daher, was in den verschiedenen Bereichen eures Lebens noch zu dieser Welt gehört: sexuelle Unmoral, Schamlosigkeit, ungezügelte Leidenschaft, böses Verlangen und die Habgier. Habgier ist nichts anderes als Götzendienst. Wegen dieser Dinge bricht Gottes Zorn über die herein, die nicht bereit sind, ihm zu gehorchen. Kolosser 3, die Verse 1 bis 6. Sexuelle Sünden. Wir leben in einer Gesellschaft, in der Gottes kostbares Geschenk der Sexualität missbraucht worden ist und die besessen ist von Sex. Sex wird benutzt, um den Verkauf von Produkten zu steigern, die Auflagen von Zeitschriften zu erhöhen und immer größere Zuschauerquoten für Filme und Shows anzuziehen. Dadurch wird es immer wichtiger, sexuelle Sünden in Angriff zu nehmen, die mit dem Ausdruck Unzucht bezeichnet werden. Heutzutage wird sexuelle Betätigung außerhalb der Ehe als vollkommen normal angesehen und sogar innerhalb sogenannter christlicher Kreise wird es schon akzeptiert. Neulich las ich einen Artikel in einer Zeitung über eine Frau, die als Christin angesehen wurde. Der Verfasser berichtete, dass sie, wie viele christliche Frauen ihrer Generation, eine Serie von Monogamiebeziehungen auslebte. Anders ausgedrückt, obwohl sie nicht promiskuitiv handelte, war es ihre Gewohnheit, mit dem jeweiligen Freund zu schlafen. Im Sinne der Bibel ist dies eine Sünde, die im Leben eines Christen nichts zu suchen hat. Die Frage, wie weit sollen wir gehen, wird oft von christlichen jungen Paaren gestellt. Allerdings ist allein die Tatsache, dass sie diese Frage stellen, oft ein Zeichen dafür, dass sie sich in Gefahr begeben. Unzucht beinhaltet alle Formen von sexueller Sünde. Man kann mit jemandem sexuell intim werden, ohne mit demjenigen zu schlafen. Statt zu fragen, wie weit können wir gehen, wäre es besser zu fragen, wie rein können wir bleiben. Unreine Gedanken. Ein bekannter Redner war auf eine große christliche Veranstaltung eingeladen worden, um bei einem Spätprogramm für Jugendliche zu dem Thema Sex und Beziehungen zu sprechen. Er begann mit der Frage: Was denkt ihr, ist euer größtes und machtvollstes Sexualorgan? Es herrschte betroffene Stille. Sie fragten sich, was wohl als nächstes kommen würde. Der Redner wartete für einen Moment und beantwortete seine Frage selbst, indem er ihnen erklärte, dass es sich um ihren Geist handelte. Wenn wir gegen sexuelle Sünden angehen wollen, müssen wir mit den unreinen Gedanken beginnen, mit denen alles anfängt. Davon spricht Paulus, wenn er über Unreinheit redet. Obwohl darin die Handlung von Unzucht enthalten ist, greift dieses Wort tiefer und legt die Gedanken und Motive offen, die dazu führen. Stellen Sie sich vor, Sie kommen in Ihre Küche und der Fußboden steht unter Wasser, weil ein Wasserhahn nicht ausgestellt worden war. Sie können den Boden wischen, um das Chaos wieder in Ordnung zu bringen. Aber wenn Sie die Ursache nicht behandeln und den Wasserhahn abstellen, wird Ihre Küche schnell wieder unter Wasser stehen. Wenn es um sexuelle Sünden geht, müssen wir die Ursache und unsere Gedanken und Absichten, die dazu führen, behandeln, damit wir ein reines Leben führen können. Durch die richtige Blickrichtung können wir schon mal einen Anfang machen. Wenn wir in dem Sog der Dinge dieser Welt gefangen sind, werden wir durch diese Welt geprägt. Paulus jedoch erklärt uns: Richtet eure Gedanken auf das, was im Himmel ist, nicht auf das, was zur irdischen Welt gehört. Dadurch werden wir mit dem Wunsch erfüllt, Christus zu gefallen und nicht uns selbst. Viele Christen verbringen ihre Zeit mit Gebeten, um Gottes Willen für ihr Leben zu erfahren, obwohl die Bibel uns nicht erklärt, welche Arbeitsstelle wir annehmen oder wen wir heiraten sollen und für welche Gemeinde wir uns entscheiden sollten, finden wir dort genaue Anleitungen für unseren Lebensstil. Gott will, dass ihr ein geheiligtes Leben führt. Dazu gehört, dass ihr euch von aller sexuellen Sünde fernhaltet. Wir sollen lernen, unseren Körper auf eine heilige und ehrenhafte Weise unter Kontrolle zu haben. Da Gottes Wille auf diesem Gebiet ganz eindeutig ist, sollten wir jeden Tag für Reinheit beten. Wenn wir das tun, werden wir viel sensibler für die Dinge werden, die unser Denken verunreinigen und unser Handeln beeinflussen. In einigen Großstädten entdeckt man Radfahrer mit Schutzmasken vor dem Mund, damit sie die schädlichen Abgase nicht einatmen müssen. Wir sollten uns vor den schädlichen Einflüssen um uns herum schützen. Setzen Sie sich nicht vor den Fernseher, um sich unkritisch von allem berieseln zu lassen. Denken Sie nach über die zugrunde liegende Botschaft, die damit vermittelt werden soll, und vergleichen Sie es mit dem, was Gottes Wort zu sagen hat. Informieren Sie sich im Voraus, um was für eine Sendung es sich handelt, damit Sie entscheiden können, ob es für Sie förderlich ist oder nicht. Der Pastor und Autor Kent Hodges sagt: Es ist unmöglich, in Gedanken reinzubleiben, wenn Sie eine fernsehschauende Couch-Potato sind. Dann werden Sie nämlich innerhalb einer Woche mehr Morde, Ehebrüche und Perversionen angeschaut haben, als Ihre Großeltern in ihrem gesamten Leben jemals darüber lesen konnten. Es ist viel besser, diese Dinge gleich am Anfang in den Griff zu bekommen, bevor sie uns in den Griff bekommen. Wenden Sie die Kriterien an, die Sie im Philipperbrief 4, Vers 8 nachlesen können. Richtet eure Gedanken ganz auf die Dinge, die wahr und achtenswert, gerecht, rein und unanstößig sind und allgemeine Zustimmung verdienen. Beschäftigt euch mit dem, was vorbildlich ist und zu Recht gelobt wird. Wenn eine Fernsehsendung, ein Bericht in der Zeitung oder ein Witz damit nicht übereinstimmt, halten Sie sich nicht damit auf. Leidenschaften. Sie kommen zu Hause an und stolpern fast unter dem Gewicht des Kartons, den Sie aus dem Auto geholt haben. Sie können es kaum erwarten, ihn zu öffnen, weil es Ihren neuen, topmodernen Computer enthält. Die nächsten Stunden verbringen Sie mit dem Studium der Bedienungsanleitung, dem Entwirren von Kabeln und entsprechendem Anschließen. Endlich ist alles an der richtigen Stelle und Sie sind bereit, den Computer einzuschalten. Die Lichter blinken, der Lüfter fängt an, sich mit lautem Geräusch zu drehen und der Bildschirm erscheint. Aber plötzlich wird der Vorgang durch eine Nachricht unterbrochen. Treiberinstallation. Sie brauchen nicht lange, um zu begreifen, dass Ihr Computer ohne installierte Treiber nicht funktioniert. Wenn Sie einen intakten Computer lahmlegen wollen, brauchen Sie nur die Treiber deaktivieren. Wir werden durch Gedanken, Absichten und Wünsche angetrieben. Manches ist gut für uns, manches ist schlecht. Aber in Kolosser 3 beschreibt Paulus Dinge, die wir deaktivieren bzw. unwirksam machen sollten, nämlich ungezügelte Leidenschaft. Das heißt, ein Begehren, das erst dann zufrieden ist, wenn es gestillt wurde. Das trifft ebenso auf böses Verlangen zu. Wenn wir den Entschluss fassen, uns selbst zufriedenzustellen, was immer auch Gottes Wort dazu sagt, werden wir von Leidenschaft und bösem Verlangen angetrieben. Dadurch entfernen wir uns weiter von Gott und nähern uns mehr der Sünde. Deshalb müssen wir aktiv werden. In unserer heutigen Zeit wird eine große Betonung auf Präventivmedizin gelegt. Es ist vernünftiger, schon am Anfang eines Leidens zu reagieren oder Maßnahmen zu ergreifen, bevor es weiter um sich greift, als erst dann zu behandeln, wenn die Krankheit schon fortgeschritten ist. Genauso sollten wir etwas gegen unsere Begierden unternehmen, bevor wir uns in Situationen wiederfinden, die uns mit Versuchungen konfrontieren. Dazu müssen wir drei Maßnahmen ergreifen. Erstens, Wir müssen uns bewusst vornehmen, Gott zu erfreuen und nicht uns selbst. Wenn wir in die Versuchung kommen, unseren eigenen Wünschen nachzugeben, wird unser Ziel, Gott zu gefallen, uns nach höheren Werten streben lassen und Vorrang über unsere Gefühle bekommen. Zweitens. Wir sollten in der uns von Gott gegebenen Kraft leben, um solche Situationen zu überwinden. Früher wohnte ich einmal in der Nähe eines Museums, das eine alte Dampfmaschine beherbergte. Einmal in der Woche wurde sie angelassen und es war ein beeindruckendes Ergebnis. Es wurde eine große Menge an Kraft erzeugt, aber eigentlich geschah nicht viel mehr, als dass sich zwei Holzbalken bewegten. So ähnlich ist das Verständnis von Kraft bei vielen Christen. Sie ist eine Erfahrung, ein Genuss oder etwas zum Begeistern. Aber sie setzt sich nicht in die Praxis um. Doch nichts könnte weiter von der Wahrheit entfernt sein. Petrus behauptet, dass Gott in seiner göttlichen Macht uns alles geschenkt hat, was zu einem Leben in Ehrfurcht vor ihm nötig ist. Wenn wir Gottes Wort entsprechend gehorsam leben, gibt er uns die Kraft dazu. Stellen Sie sich ein kleines Kind vor, das gerade anfängt zu laufen. Die Eltern stützen es an den Armen und führen es. Aber das Kind gebraucht seine eigenen Muskeln, um in die Richtung zu laufen, die es geführt wird. Auf diese Art und Weise wirkt Gottes Kraft in unserem Leben. Sobald wir sein Wort in die Praxis umsetzen und in die entsprechende Richtung vorangehen, wird uns diese Kraft gegeben. Es macht keinen Sinn, in einen Erotikshop zu gehen und dann Gott um Kraft zu bitten, der Versuchung zu widerstehen. Stattdessen sollten Sie Gott um Hilfe bitten, sich von diesem Geschäft abzuwenden und daran vorbeizulaufen. Drittens. Wir sollten eine Alternative wählen. Später im Kolosserbrief, Kapitel 3, spricht Paulus davon, dass wir unseren alten Menschen mit seinen Verhaltensweisen wie ein altes Gewand ablegen und den neuen, von Gott erschaffenen Menschen wie ein neues Gewand anziehen sollen. Der christliche Seelsorger Jay Adams spricht hier von einem Ab- und Eingewöhnen. Er sagt, dass wir uns auf neuen Wegen Gott zuwenden müssen, wenn wir den alten Wegen den Rücken kehren. Wenn verheiratete Männer in Versuchung geraten, eine andere Frau lüstern anzusehen, besteht ein Weg, wie sie dem entgegentreten können, darin, für ihre Frauen zu beten. Dadurch werden sie nicht nur aus der Gefahrenzone gelenkt, sondern es entwickelt sich auch eine gute Gewohnheit und stellt eine wirkungsvolle Methode dar, um den Verlockungen der Sünde zu widerstehen. Das nennt man Abgewöhnen und Eingewöhnen. Habgier. In dem Film Wall Street fasst ein reicher Geschäftsmann den Geist unserer Zeit zusammen, indem er behauptet: Habgier ist gut. Der Mensch ist nie mit dem zufrieden, was er hat. Er muss immer mehr Reichtum anhäufen, seinen Besitz vermehren und seinen Lebensstandort verbessern. Die Bibel nennt das Habgier. Es bedeutet, ein unstillbares Bestreben nach Bereicherung zu haben. In unserer Gesellschaft ist das völlig normal. Sie brauchen nur den Fernseher anzuschalten, die Zeitung aufzuschlagen oder an einer Werbetafel vorbeizulaufen. Dort werden sie aufgefordert, ein besseres Auto zu kaufen, eine exotische Urlaubsreise anzutreten oder sich einen leistungsstärkeren Computer zuzulegen. Es macht auch gar nichts, wenn Sie nicht das nötige Geld dafür haben. Sie brauchen nur einen entsprechenden Kreditvertrag abzuschließen und Schulden zu machen. Es ist natürlich nichts verkehrt damit, diese Dinge zu besitzen. Problematisch wird es, wenn wir danach streben und sie zum Mittelpunkt unseres Lebens machen. Paulus geht auch noch weiter in seinen Ausführungen und nennt dies Götzendienst. Unser Verlangen nach Vermehrung unseres Besitzes und Reichtum kann so wichtig für uns werden, dass es den Platz in unserem Leben einnimmt, der einmal Gott zustand. Wenn Sie einmal überprüfen wollen, ob Sie habgierig sind, dann überlegen Sie, wie Sie reagieren würden, wenn man Ihnen eine Sache, die Ihnen wichtig ist, wegnehmen würde. Wenn Sie am Boden zerstört wären, haben Sie ein Problem. Wie sollten wir vorgehen, um speziell diese Art von Schutt wegzuräumen? Die Antwort finden wir in Römer 12, in den Versen 1 bis 2. Dass ihr euch mit eurem ganzen Leben Gott zur Verfügung stellt und euch ihm als ein lebendiges und heiliges Opfer darbringt, an dem er Freude hat. Das ist der wahre Gottesdienst und dazu fordere ich euch auf. Richtet euch nicht länger nach den Maßstäben dieser Welt, sondern lernt in einer neuen Weise zu denken, damit ihr verändert werdet und beurteilen könnt, ob etwas Gottes Wille ist, ob es gut ist, ob Gott Freude daran hat und ob es vollkommen ist. Der erste Schritt beginnt mit einer genauen Analyse unseres Lebens und dann jeden Teil davon Gott auszuliefern, damit wir ein lebendiges und heiliges Opfer werden, an dem er Freude hat. Im Alten Testament wurden Gott Tiere als Opfer dargebracht. Zusätzlich mussten die Menschen allerdings auch ein persönliches Opfer bringen, Gehorsam. David sprach davon, als er sagte: Opfer und Gaben hast du nicht gewollt, Ohren aber hast du mir bereitet. Brandopfer und Sündopfer hast du nicht verlangt. Da sprach ich: Siehe, ich komme. In der Buchrolle steht von mir geschrieben: Deinen Willen zu tun, mein Gott, begehre ich, und dein Gesetz ist in meinem Herzen. Und als Saul von Samuel zurechtgewiesen wurde, weil er ohne Zustimmung eines Priesters Opfer dargebracht hatte, sagte ihm Samuel: Hat der Herr dasselbe Wohlgefallen an Schlachtopfern und Brandopfern wie daran, dass man der Stimme des Herrn gehorcht? Siehe, Gehorsam ist besser als Schlachtopfer und Folgsamkeit besser als das Fett von Widdern. Wir müssen keine Opfer mehr darbringen, weil Jesus diese schon geleistet hat. Aber unser Leben sollte ihm vollkommen zur Verfügung gestellt werden, damit wir ein lebendiges Opfer sind. Dann müssen wir eine bewusste Grenze zwischen uns und der Welt ziehen. J.B. Phillips bringt diesen Punkt in seiner Übersetzung dieser Verse sehr gut zum Ausdruck. Er schreibt: Lasse es nicht zu, dass dich die Welt um uns herum in ihre eigene Form presst, sondern lasse Gott deinen Geist von innen heraus formen. Das ist ein weiteres Beispiel dafür, dass wir die Einflüsse um uns herum herausfiltern müssen. Wenn Sie beim nächsten Mal einen Werbespot sehen, in dem Ihnen weisgemacht werden soll, wie sehr Sie ein bestimmtes Auto haben müssen oder einen teuren Urlaub buchen sollten, denken Sie daran, was Jesus gesagt hat: Nehmt euch in Acht, hütet euch vor aller Habgier, denn das Leben eines Menschen hängt nicht von seinem Wohlstand ab. Auch wenn wir alles tun sollen, um uns von der Habgier fernzuhalten, müssen wir nicht ins andere Extrem verfallen und unseren gesamten Besitz aufgeben. Jakobus spricht davon, dass von oben nur gute Gaben und nur vollkommene Geschenke kommen. Sie kommen vom Schöpfer der Gestirne. Sollten Sie in der Lage sein, sich ein nagelneues Auto leisten zu können oder in einem großen Haus zu leben. Danken Sie Gott für den Segen, den er Ihnen geschenkt hat. Denken Sie allerdings daran, Ihr Augenmerk auf den Geber zu richten und nicht auf die Gabe. Geistliches Wachstum geschieht nach oben und nach innen. Wir wachsen immer mehr zu dem Ebenbild von Jesus heran, entsprechend der Reinigung von sündigen Gewohnheiten, die wir in unserem Leben anhäufen. Es ist kein einfaches Vorgehen, aber Gott hat uns alles Nötige dazu gegeben. Er wird uns die Kraft dafür geben, aber wir müssen uns an die Arbeit machen und den Schutt wegräumen.